Schönen guten Morgen, Sergei Lochthofen.
Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Tag und eine schöne verregnete Woche. Mhm. Der Regen, auf den wir lange gewartet haben, ist nun endlich da, aber er hängt uns schon zum Halse raus.
Nee, es war eine Freude, Sie zu sehen mit Schiebermütze und einem wunderbar großen Schirm. Sie haben die Ruhe, Sie schimpfen nicht aufs Wetter. Also ich habe Sie noch nie erlebt, dass Sie über das Wetter schimpfen und Sie haben so eine Ruhe und eine Gelassenheit. Ist das jetzt ein Privileg des Alters oder waren Sie schon immer so cool?
Nein, ich bin jemand, der versucht zu schauen, ob diese künstliche Erregtheit, die ja viele Leute beherrscht, ob das sinnvoll ist. Also ich mag auch zum Beispiel Moderatoren um 6 Uhr morgens nicht, die bewusst fröhlich sind und ständig lachen und laut sind. Und das macht mir dann das Hören sehr, sehr schwer. Es ist klar, wenn jemand schon um 4 im Studio sitzen muss und seine Sendung vorbereitet, dass der ganz anders wach ist als jemand, der eben um 6 Uhr, ich bin kein Morgenmuffel. Da muss man jetzt sagen, nee, ich lasse mich von Deutschlandfunk um 6 Uhr morgens wecken jeden Tag. Aber dieses betont übertriebene Lustigsein, was heutzutage so um sich greift, da bin ich eher etwas ruhiger und sage, meine Herrschaften, also natürlich, wir haben einen wunderbaren großen Sommer gehabt, jetzt kommt der Regen. Ich habe gestern die Gelegenheit beim Nieselregen gleich genutzt, bin nach Jena gefahren, ins Stadtmuseum, eine wunderbare Kabinettausstellung mit sehr, sehr schönen Buchillustrationen. Es geht vor allem um Bücher, um Kunstbücher, die in den 20er, 30er Jahren der berühmte Galerist damals Vollard in Auftrag gegeben hat. Chagall, seine toten Seelen. Ich habe es zu Hause als Reprint, aber überhaupt kein Vergleich zu dem, wenn du die Originale siehst. Oder Picassos Ovid Metamorphosen habe ich als kleines Kind schon gehabt, also was als kleiner, als 10-, 12-Jähriger schon sehr gemocht, auch wenn der Text natürlich ein bisschen in eine andere Richtung ging damals. Es war eines der wenigen Bücher, wenn ich mich recht erinnere, die in der DDR in dieser vollen Form auch erschienen ist. Also insofern sage ich mal, sehr, sehr schöne Ausstellung, wer will. Auch aus Erfurt und aus Weimar, wo man ja immer wieder auf eine schöne Ausstellung warten muss, fahren Sie nach Jena. Es lohnt sich.
Viele Menschen kennen Sie als Politprofi, der uns die Welt erklärt, der Nachrichtenmann, der Zeitungsmann, der Autor, der politische Mensch. Aber Sie als Künstler, als jemand, der, wo ich merke sofort, Ihre Ausstrahlung, Ihr Gesicht ändert sich, das ist eine ganz andere Seite. Da könnte ich am liebsten mit Ihnen eine Stunde drüber reden. Das ist eigentlich auch viel, viel schöner, über Kunst zu sprechen, über Kultur. Ich habe letztens eine Thüringen-Reise gemacht durch die Provinz, wo ich auch Kultur und Kunst mir angeschaut habe. Muss man sich auch dazu zwingen, das zu tun, diese Rituale einzuhalten und sagen, ich schaue mir jetzt mal eine Ausstellung an. Ich tue das jetzt mal, um mich nicht zu sehr übermannen zu lassen von dem ganzen Dreck und dem Alltag?
Nein, das ist aber trotzdem eine große Freude. Ich meine, wir haben es hier in Thüringen nicht ganz so einfach, obwohl wir von Kultur umgeben sind. Das ist noch ein Unterschied, wenn Sie ins Ruhrgebiet oder woanders fahren. Das ist anders einfach hier. Und hier gibt es nicht ganz so viel dollen Fußball, wie wir am Wochenende wieder erleben durften. Aber es gibt halt wirklich fast in jeder kleinen Stadt ein Museum und spannende Sachen in jeder Hinsicht. Aber wenn dann so eine Ausstellung kommt mit moderner Klassik, da ist es schon auch ein besonderer Höhepunkt. Im Übrigen, so eine Ausstellung kann in jeder Stadt wunderbar hängen. Das heißt, ob die Frankfurt, Hamburg oder München heißt. Also insofern, sage ich mal, immer einen Weg finden dorthin. Und wenn der Regen dann plötzlich kommt, dann hat man einen guten Grund mehr, weil sonst in der Sonne möchte man nicht unbedingt irgendwo durch geschlossene Räume laufen. Aber was Kunst anbelangt, ja, ich bin ja nur eher zufällig Journalist geworden. Das heißt, das war jetzt nicht das, was ich von Kind auf werden wollte, obwohl mein Vater Journalist war. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen abgeschreckt. Also ich wollte eher in die Malerei tendieren, aber merkte dann natürlich zu Ostzeiten, wie kompliziert das Ganze ist. Und jetzt sage ich mal, ein Leben des Märtyrers ganz bewusst einzuschlagen. Es mag Menschen sein, geben, die mögen sowas, ja. Aber das sah man schon, dass das nicht wird. Oder du bist so ein besserer Anstreicher dann so. Und so hat es mich dann in den Journalismus verschlagen, damals ohne je eine Deutschstunde regulären Unterrichts gehabt zu haben. War schon ein Abenteuer, aber hier heute sitze ich hier und rede mit Ihnen. Also ganz so schlimm war es nicht.
Ja, wir müssen das Thema, also wir haben eine große Agenda an Themen, die wir uns aufgespart haben. Da war von Chemnitz noch nicht die Rede. Ich sage jetzt mal Chemnitz, da wissen jetzt vermeintlich alle, was da passiert ist. Chemnitz, Karl-Marx-Stadt. Aber wir haben ja auch noch andere Sachen auf der Agenda, die wir eigentlich intensiv und ausführlich besprechen wollten. Aus Ihrem Reflex, womit sollten wir denn anfangen? Was glauben Sie, wo der größte Gesprächsbedarf ist?
Es ist sicher zu den Ereignissen in Sachsen und in Chemnitz viel, viel geschrieben und viel gesagt worden. Ob es die Leute erreicht, um die es geht, wage ich zu bezweifeln. Die hören auch uns höchstwahrscheinlich nicht zu. Der Kreis unserer Zuhörer ist auch ein sehr aufgeweckter, aufgeschlossener geschlossener, kluger Kreis. Das heißt, jemand, der sich an Fakten orientiert und nicht an Stimmungen, an Wünschen, an Vorurteilen vor allem. Sicher ist nicht alles gesagt worden, denn es wiederholt sich, vor allem auch in Sachsen, diese ganze Geschichte. Das heißt, wir müssen darüber reden. Aber die Idee vor einer Woche war, das Thema vielleicht Chemnitz nicht sofort nach vorne zu schieben, was wir gar nicht heute umgehen können, also wir müssen es machen, war natürlich, wir waren Montagvormittag noch. Die Montagsereignisse abends waren ja noch gar nicht passiert. Zweitens glaube ich auch immer, man muss sich selber kontrollieren, man darf nicht aufgeregter sein als die Menschen da draußen, als Journalist oder als Moderator oder als jemand, der in der Öffentlichkeit über Politik redet. Das gelingt vielen nicht. Das heißt, man stürzt sich auf jede Aufgeregtheit und macht sie mit. Insofern versuchen wir ja meistens ein Kontrastprogramm dazu zu liefern, auch etwas ruhiger das einzuordnen. Ob uns das immer gut gelingt, weiß ich nicht, aber der Versuch ist es wert. Nur heute kommen wir nicht umhin. Das ist schon wirklich ein epochaler, sagen wir, Bruch, der da passiert ist und alle Beschwichtigungen, die auch aus Chemnitz kommen. Ich kenne ja natürlich einige in Chemnitz. Ich kenne auch Menschen und habe mit ihnen gesprochen, die bei der Gegendemonstration am Montag dabei gewesen sind. Allein die Tatsache, dass die Thüringer da so eine aktive Rolle auch spielen, was leider in der Medienlandschaft sich hier nicht so spiegelt. Es ist schon ein Thema, ein richtiges, hartes Thema und es kann uns auch jederzeit selber treffen.
Mhm. Die Zeitung, wo Sie lange Jahre Chefredakteur waren, schreibt ja heute, der rechte Schulterschluss, AfD marschiert mit Pegida und pro Chemnitz. Ist dies ein Fall für den Verfassungsschutz? Man sieht ganz von dran Björn Höcke. Ist das wirklich eine neue Qualität, dass Herr Bachmann und Herr Höcke zusammen, das heißt Pegida, offen rassistisch und eine demokratisch gewählte Partei, gemeinsam agieren zu einem sogenannten Trauermarsch?
Naja, das ist jetzt nicht der erste Fall. Wir erinnern uns an die berühmten Aschermittwoch-Geschichten in Pirna, wo im Übrigen Herr Höcke, die aus meiner Sicht viel weit skandalösere Rede gehalten hat als der sachsen-anhaltinische AfD-Vorsitzende, den man dann daraufhin abgesetzt hat. Denn Herr Höcke hat dort behauptet, dass er viel mehr Respekt hat vor Erich Honecker als vor Frau Merkel. Das zeigt ja einfach die Verkommenheit auch dessen, was da geschieht. Ja, sag ich mal. Normalerweise jeder im Osten müsste sich an die Kopf fassen und sagen, Junge, wo kommst du her? Aus Hessen. Da hast du aber irgendetwas übersehen, auch wenn du Geschichtslehrer warst. Aber das ist dort passiert, das können wir im Internet nachhören, das ist glücklicherweise heutzutage alles möglich. Trotzdem, diese offene Zuschaustellung zwischen rechtsradikal, rechtsextrem und rechtsleid, extrem, ja, leidextrem, so würde ich sie einstellen, das ist schon eine neue Situation und dass die arme Stadt Chemnitz, die es ohnehin im Leben nie leicht hatte, gerade zum Hintergrund wird dafür, das ist schon bemerkenswert. Und für mich immer wieder die Frage, kann sowas in Erfurt passieren? Sage ich ja, jederzeit, wenn wir nicht aufpassen.
Mhm. Worauf aufpassen? Das ist ja die Frage. Man kann ja jetzt leicht sagen, die Sachsen, ne? Die hatten kein Westfernsehen, die haben 40 Jahre lang sind die...
Ja, nicht alle, zumindest die Dresdner, die so aktiv sind, ja, die hat es eher getroffen. Aber da merkt man schon etwas, dass da einfach auch Wissen fehlt um viele Dinge.
Wirklich? Hat das damit was zu tun?
Es hat etwas damit zu tun, Sie brauchen sich nur anzuschauen, Leipzig und Dresden, wie unterschiedlich diese Städte sind. Das eine ist eine Stadt der Beamten und der Diener. Das heißt, eine etwas geduckte Stadt bei allem barocken Pracht, die sie hat und den Goldkuppeln, die da irgendwo inzwischen auch wieder vergoldet sind. Gibt es auch andere Beispiele in Sachsen. Deswegen würde ich nie sagen, die Sachsen schlechthin. Also der Spiegel hat jetzt die jüngste Aufmachung gemacht, schwarze Seite und halb in alter Fraktur Sachsen geschrieben. Mhm. Also auch anspielend auf die Zeiten des Nationalsozialismus. Das ist aus der Sicht aus Hamburg eindeutig so und die müssen nicht differenzieren an dieser Stelle. Auch wenn ich es immer gut finde, wenn differenziert wird. Aber Sachsen hat sich natürlich diesen Ruf in harter Kleinarbeit. Bautzen, Freital, Chemnitz, Heidenau, all die anderen über Jahre hinweg erarbeitet. Trotzdem möchte ich noch einmal ins Bewusstsein rücken, wir haben die 90er Jahre erlebt, 90er Jahre hier auch bei uns auf den Straßen in Erfurt. Die Aggressivität, die damals und die Übergriffe waren, die waren viel härter, viel direkter. Es mag sein, dass es die Nachwendezeit war, dass wir das alles so irgendwo unter Umbruch verbucht haben und heute, 30 Jahre später, eigentlich sowas nicht mehr erwarten. Also insofern bitte auch versuchen, noch in einer frühen Phase das Ganze nicht weiter zu eskalieren.
Sie haben das jetzt so weggesprochen, damals in 90er 90er war es schlimmer. Das ist auch meine Wahrnehmung, natürlich auch sehr individuell, dass es härter war. Politische Demonstrationen, Nazi-Übergriffe, es war ein offener Rechtsextremismus. Jetzt kann man ja alles sagen und rausschreien. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch der NSU entstanden, das darf man nicht vergessen. Eben auch in Thüringen, jetzt zu sagen,
auch in Chemnitz und Zwickau sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Ja. Nein, ich habe das jetzt nicht wegsprechen wollen. Ich wollte nur sagen, wir sind noch nicht in dieser gleichen Situation. Und das heißt, wir haben Chancen, wenn wir klug sind, gemeinsam klug sind. Aber da geht es nicht nur um ein paar Leute am Mikrofon wie wir beide oder ein paar Journalisten, sondern es geht schon um die Menschen da draußen, die ja zu einem überwiegenden Teil völlig passiv sich verhalten und nicht merken, vor allem auch im Westen zum Beispiel, im Osten, die sind eh etwas labiler, im Westen nicht merken, wie man langsam unter ihrem schönen, bequemen Hintern ihnen die alte Bundesrepublik wegzieht. Das heißt, es passiert viel mehr im Augenblick, als es nur durch Demonstrationen, Gegendemonstrationen, durch Konzerte oder andere Dinge sich dokumentiert. Es geht schon um die Veränderung dieser Gesellschaft, die sehr erfolgreich ist, die wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Ein Modell, was der Osten ja verehrt hat, ja, das war mit dem Grund, warum die Mauer gefallen ist. Und dieser Osten ist vorne dran, heutzutage dieses Modell, dieses erfolgreiche Modell kaputt zu machen. Das muss man klar diskutieren. Im Prinzip muss man sich mal fragen, was sind das für Leute, die das machen.
Also das heißt, wirtschaftlicher Wohlstand geht nicht unbedingt zusammen mit geistigem Wohlstand oder einer Entwicklung einer zivilisatorischen Gesellschaft. Das heißt, wenn die Leute mehr haben, wenn es ihnen gut geht, wenn sie eigentlich Zeit hätten, Kultur zu genießen, sich mit Politik zu beschäftigen, dann entwickelt sich die Gesellschaft nicht zwingend weiter, weil die Unterschiede so groß sind, oder woran liegt das?
Es gibt eine Trägheit, eine Apathie, eine Vorstellung, das geht mich nichts an, das muss der Staat regeln, ich zahle Steuern, da muss ich mich als Person gar nicht drum kümmern. Das ist sehr schnell bei vielen hier im Osten angekommen, dass man nimmt gerne, aber doch genau aufpasst, ob man etwas geben muss an dieser Stelle. Und im Westen sind natürlich die alten Milieus auch zerbröckelt. Kirche spielt nicht mehr die Rolle, die Verbände spielen nicht mehr so die Rolle, die Parteien spielen nicht mehr so die Rolle. Das heißt, auch dort passiert das, dass man sich zurückzieht und sagt, also in meinem Haus, in meinem Viertel ist es ganz gut, hier sind auch nicht viel Ausländer, was geht mich das eigentlich hier alles an? Es ist selbstverständlich, dass ich in einer ruhigen, schönen Atmosphäre lebe, in der ich gut Geld verdiene. Das ist nicht selbstverständlich in dieser Welt. Das ist wirklich nicht selbstverständlich in dieser Welt. Und schauen Sie mal, wir haben eine lange Phase, darüber haben wir uns in dieser Sendung wiederholt unterhalten, wirtschaftlichen Wachstums, die so lange wie sie nur im Wirtschaftswunder einmal bestanden hat. Man kann bei Merkel vieles vorwerfen, man kann ihr nicht vorwerfen, dass er an dieser Stelle gefehlt hätte, was das Wichtigste ist. Das ist der Wohlstand, um den es geht, ja. Wenn ich heute, ich sage es immer ganz offen, wenn ich heute in die Politik einsteigen wollte, das tue ich nicht, aus gutem Grund, das habe ich auch nie gemacht. Ich kommentiere Politik, ich beschäftige mich mit Politik. Mein Vater ist Dortmunder, also ich bin halb Westfale. Wenn ich jetzt in Dortmund oder Gelsenkirchen leben würde oder wenigstens dahin ziehen würde, würde ich sofort eine Partei gründen, die heißt Es reicht, die Westpartei.
Wessi gründet Ostpartei, es reicht.
Ja, Ossi gründet Westpartei, es reicht. Es reicht. Das heißt nichts, keine nach diesen Ereignissen in Zwickau, also mit NSU, nach diesen Ereignissen mit Chemnitz, diesen Geschichten in Thüringen, in Sachsen, den Wahlergebnissen, würde ich ganz klar dafür plädieren, dass alle Solidarpakt-Leistungen an den Osten gestrichen werden, dass die Lehrer, dass die Ärzte, dass die Beamten hier im Osten und die Mitarbeiter der Stadt genau das bekommen, was hier erwirtschaftet wird, dass wir dann ungefähr 60% des Gehalts, was sie jetzt haben. Und würde sagen, jetzt muss auch mal der Westen wieder dran kommen. Wir bauen unsere Schulen erstmal. Und wenn wir alle unsere Schulen in Nordrhein-Westfalen renoviert haben und alle unsere Bäder renoviert haben, dann können wir wieder mal drüber schauen, ob wir was in den Osten geben. Warum soll sich Oberhausen, eine sehr schwer gebeutelte Stadt, weiter verschulden, um den Solidarpakt zu zahlen? Das heißt, Millionen in den Osten zu schieben, während in Dresden eine ganz andere Situation ist. Sie haben keine Schulden. Und stellen sich da als die Entrechteten dieser Welt, was sie nicht sind. Auch die Arbeitslosigkeit ist viel geringer in Dresden als in Oberhausen. Das heißt also, ich kann Ihnen garantieren, bei der nächsten Bundestagswahl hätte ich mehr als 10%. Es muss nur einer kommen und das machen. Da werden alle schreien, so, ja, der spaltet. Was machen die Leute heute in Chemnitz? Was machen die in Dresden? Was macht Höcke? Sie spalten. Sie reden sogar, und wenn Sie jetzt das letzte Sommerinterview nehmen von Herrn Höcke, dieses Jahr hat er sich ja nicht getraut, dahin zu gehen, aber letzte Sommerinterview nehmen hier im Fernsehen, da sprach er von Bürgerkrieg. Mhm. Also ich meine, was muss denn in einem Kopf von jemandem vorgehen, der gewählt wird, der heute von Bürgerkrieg, es sei denn, er will ihn. Und wenn ich mir die Bilder anschaue in Chemnitz, Da sage ich, ja, da ist jemand hart am Arbeiten daran, dass hier vielleicht auch mal ein Bürgerkrieg ausbricht.
Sie haben die Gelassenheit, es gibt auch Leute, die macht das Angst, die verunsichert das. Kann aus dieser Verunsicherung was werden, ein Aufwachen, dass der lethargische Teil sagt, ey, das kann dann nicht so weitergehen, oder ist dann eh der Reflex, der Staat muss es wegmachen, wie Sie schon sagten?
Ach, wissen Sie, ich kenne einen bekannten Arzt, der sich mit Gelenken beschäftigt. Und zu ihm kommen Menschen und können sehr schwer laufen, weil halt die Gelenke nicht mehr so wollen. Und wenn er dann sagt, da müssen wir operieren, wenn wir ein künstliches reinsetzen, sagt er, nee, das möchte man jetzt noch nicht. Ja, sagt er, dann tut es noch nicht genug weh. Das heißt, diese Menschen, die da auf dem Sofa liegen und sagen, das geht mich nichts an, für die passiert ja nichts. Sie können sich abschotten von dem Ganzen. Sie schauen kein Fernsehen unter Umständen. Oder zumindest nicht das, was wir beide schauen, sondern vielleicht Rosamunde Pilcher oder irgendetwas, was ihnen besser gefällt, was sie nicht beunruhigt. Schon beim Tatort wird es schwer, weil fast jeder Tatort ja soziale Hintergründe beinhaltet. Also das heißt, ich sehe im Augenblick Schwierigkeiten durchzudringen. Was auch fehlt, ganz deutlich zu sehen bei der SPD, einfach eine Figur, ein Mensch, der das bündelt, der das zusammenfasst, der, sag ich mal, überzeugend und höchstwahrscheinlich auch charismatisch die Leute hinter sich bringt. Das ist etwas, was in der heutigen Zeit sehr wichtig ist. Sobald das auftritt, schauen Sie mal die Grünen an. Die haben zwei neue, frische Leute gefunden, die eine gute Figur machen. Im Übrigen über die bei weitem nicht so viel berichtet wird, seltsamerweise, wie über den AfD-Vorsitzenden von Thüringen. Wenn der in Chemnitz auftritt, ist er in allen Kameras. Wenn die Grünen dort sind und gegen demonstrieren, dann geht es unter ferner Liefen. Und da ist auch ein Problem der Berichterstattung, wie die Berichterstattung läuft. Ich glaube, wir sind im Augenblick mittendrin in einer großen PR-Kampagne für die AfD, was den ganzen Sommer ablief und jetzt läuft. Ich glaube, wir machen ihre Arbeit im Augenblick.
Dann kann man das am schönen Beispiel in Erfurt, Moschee-Demo in Marbach mal durchdeklinieren. Ein widerwärtiger Aufmarsch von ein paar Hanseln. In den 90ern wäre das möglicherweise gar nicht wahrgenommen worden oder auch unter ferner Liefen, weil die mediale Aufmerksamkeit, die Präsenz gar nicht so da war. Sollte man das einfach ignorieren? Andererseits kann man das nicht unwidersprochen lassen, was in Marbach passiert ist. Wenn eine Abgeordnete, eine Thüringer Abgeordnete belästigt wird vor ihrem Haus, wenn die dann mit so Hakennasenmasken rumlaufen und da also einen ekelhaften Horrorkarneval veranstalten, wie ist damit umzugehen?
Naja, erstmal ist es richtig, dass Sie das ansprechen und auch zeigen, dass Sie diese Art von politischer Äußerung, nichts anderes ist es ja, als widerwärtig finden, die ist es auch. Dass ein paar Hanseln so etwas betreiben, das ist ja ihr Problem, dass sie 20 sind und keiner so richtig weder in dem Ort selbst oder Ortsteil von Erfurt noch in Erfurt insgesamt richtig damit beschäftigt, weil die Leute sagen, mein Gott, was soll das hier, also in dieser Größenordnung. So, die haben ja auch die ganze Zeit auf dem Fischmarkt da Krach gemacht, bis alle sich beschwerten, weil sie einfach die Touristen verschrecken. Ja, 20 Leute zerstören einem das Geschäft. Ich meine, für Unternehmen, die ordentlich Steuer zahlen in diese Stadt. Ja, das heißt, da muss man schon genau aufpassen, wie die Verhältnismäßigkeit der Mittel ist. Gleichzeitig, dass man vor das Haus einer Abgeordneten zieht, ist unverschämt. Da muss auch, sage ich mal, hier politisch natürlich Tacheles geredet werden. Alle, die sie unterstützen, wer auch immer, politisch im politischen Umfeld, die müssen aufpassen. Da gibt es immer wieder Schwierigkeiten, auch von der linken Seite gibt es ja auch immer wieder solche Sachen. Selbst Ramelow ist ja angegriffen worden für seine Haltung, die zum Teil an der Stelle sehr korrekt ist und sehr verfassungstreu ist. Das heißt, ich glaube, in dem Fall ist die Auseinandersetzung eher tatsächlich entweder ignorieren oder lächerlich machen, weil im Prinzip diese 20 Hanseln mit ihrer Verkleidung nichts anderes sind als ein lächerlicher Vorgang.
Nun können wir die Wählerinnen und Wähler der AfD, die ja ein Potenzial haben, in Sachsen haben sie die CDU überholt.
Bei den Bundestagswahlen, wir wissen es noch nicht, wie das jetzt ist und die Umfragen sind nicht ganz so hoch.
Und aber 20% bundesweit ist möglich. Was machen wir mit denen? Also Gesine Schwan hat mal gesagt, naja, laut der Sozialforschung sind es 20% der Menschen in der Demokratie, die per se demokratiefeindlich sind, die sich eine Diktatur wünschen und die nicht gerade die Menschenfreunde sind. Damit muss man umgehen, dass es 20% sind. Ich finde 20% ganz schön viel. Wie geht man mit denen um?
Na, ist es eigentlich nicht überraschend, diese Zahl. Wir haben ja aufgrund des Rechtsradikalismus, der in den 90er Jahren hier sich breit machte und auch der Übergriffe damals, ich erinnere nur an Übergriffe gegen die Synagoge in Erfurt und andere Dinge, hat ja damals Bernhard Vogel noch, ja, also ein CDU-Mann, ein konservativer CDU-Mann, einen Thüringen-Monitor in Auftrag gegeben, Wissenschaftler in Jena, ermitteln, wie die Stimmungslage in Thüringen ist. Und da haben wir uns einfach an die Tatsache gewöhnt, 20 bis 25% sind antisemitisch, rassistisch, latent. Die das natürlich abstreiten, die von sich selber auch noch nicht einmal sagen würden, also ich bin jetzt Antisemit, aber was wollen sie, was sollen die Juden hier in dieser Stadt, so nach dem Prinzip, ja, und die sind sowieso an allem schuld. Die verstehen überhaupt nicht, was sie da sagen zum Teil, aber sie sind natürlich Teil dieser Szenerie und wir haben das ja auch in Chemnitz erlebt, dass ein Teil der nicht ganz so sichtbar rechtsradikalen, sichtbar sozial am Rande stehenden Leute, die durchaus noch gekämmt und gewaschen und geschminkt waren, sich empörten, dass sie plötzlich in der rechtsradikalen Ecke standen und gestellt worden sind in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, wer sich so jemanden dazu stellt, der einen Hitlergruß zeigt, der muss einfach damit leben. Und wir müssen dann auch aufhören, was jetzt lange Zeit eine Beschwichtigung war, zu sagen, ja, der Höcke, das ist ein Böser. Aber die Leute, die ihn wählen, sind nicht so böse. Nein, die Leute tun das auch schon sehr bewusst. Es kann ja nicht davon die Rede sein, dass man nicht weiß, was man tut. Selbst bei der Beschränktheit, die viele haben. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir uns daran gewöhnen. Neu ist die Situation durch die Lügennetzwerke oder sozialen Netzwerke oder wie sie es nennen wollen, dass sich diese Leute vernetzen, dass sie sehr schnell, wie in Chemnitz sich das zeigte, plötzlich am Platz sind, was früher nicht der Fall gewesen ist. Die saßen auf ihren Dörfern oder in ihren Kleinstädten oder wo auch immer und waren für sich genommen. Jetzt können die relativ schnell mobilisiert werden. Da ist ein Potenzial drin und da hängt einfach das ganze Abwehrmechanismus dagegen ziemlich hinterher, des Staates, des Bürgers, der Verbände, der Medien, der aller. Sie sind jedes Mal erstaunt. Ich glaube, auch die Journalisten sind erstaunt, was in Chemnitz passiert ist. Nicht nur die Polizei war erstaunt, was da passiert ist. Das heißt, jetzt einfach nur mit dem Finger auf die paar Polizisten zu zeigen, die dort auf verlorenen Posten standen und nicht genug da waren, das reicht mir als Analyse nicht. Wer hat denn den ganzen Sommer AfD-Themen durchgekaut, ohne je zu recherchieren? Ja, also denken wir an Bremen, an die BAMF-Geschichte. Wie klein die Zahl der Verfehlungen ist eigentlich an dieser Stelle. Hat doch keiner hingeschaut. Alle haben sich aufgeregt, wochenlang Diskussion. Wer hat denn seitens des Innenministers und des bayerischen Ministerpräsidenten ständig das Vokabular der Extremisten im Mund gehabt und angeheizt und dann am Ende sogar mit Rücktritt der Tod, aber kein Rücktritt vollzogen, weil es dann doch wieder nicht so schön war. Weil ich meine, man wird ja heute noch von einem Innenminister aus Bayern reden, ehemaligen Ministerpräsidenten, wenn der zurückgetreten wäre. Kein Mensch würde sich mal mit dem beschäftigen. Das heißt, wir haben zum Teil in der Gesellschaft, in der die normalerweise von Fakten und Vernunft geleitet werden sollte, das Werk für die anderen gemacht und wir machen das weiter.
Das machen wir weiter. Das ist ja nun die Aufmerksamkeitsökonomie, die wir schon häufiger besprochen haben. Wenn man jetzt nach Amerika schaut, ist ja ein bisschen anderer Zustand. Da sind so extreme Gruppierungen.
Darf ich Sie kurz unterbrechen?
Natürlich.
Da ist kein anderer Zustand, sondern wir haben den Zustand schon längst erreicht, den wir noch anstreben in gewisser Weise. Okay. Donald Trump ist ja ein Ausdruck dieser Geschichte. Das heißt, nicht an Tatsachen, nicht an Fakten, nicht an vernünftiger Überlegung orientiert sich seine Politik, sondern an Umfrageergebnissen, an Möglichkeiten, die eigene Klientel zu bedienen, sie aufzupuschen, für sich einzunehmen. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob man lügt oder nicht lügt. Und das ist natürlich ein bemerkenswerter Zustand in der Politik, wenn die vernunftbasierte, aufklärungsbasierte Diskussion gar nicht mehr möglich ist, weil es überhaupt niemanden mehr interessiert. Oder es stirbt ein wichtiger Mann wie der McCain, den ich nicht ganz so harmlos sehe, wie er in den ganzen Reden gehalten worden ist. Er hat zum Beispiel sehr stark mit dazu beigetragen, dass die Tea Party, der radikale Teil der Republikaner, so stark einen Einfluss gewonnen hat. Er hat sie nicht zurückgedrängt mit seinem Einfluss. Und letztlich hat es dazu geführt, dass dieser Riss in Amerika so tief ist heute und dass ein Donald Trump möglich geworden ist. Aber sie haben nicht McCain, sondern Donald Trump sozusagen favorisiert diese Leute, die da entfesselt worden sind. Ich will nur sagen, selbst wenn der an dem Tag Golf spielen geht und zeigt, also ihr könnt mich mal alle, allein diese Gestik, dass die in der Politik ganz normal wird, dass man, ich sage mal, einen Stinkefinger vielleicht einen Nachbar, Ministerpräsidenten in Kanada zeigt und davor stehen wir kurz davor, ja, dass in dieser Situation wir keineswegs sagen können, ja gut, Amerika, Amerika. Nein, wir bewegen uns genau in die gleiche Richtung und wir haben die Chance, an Amerika zu lernen.
Sie haben gesagt, diese Leute, die da entfesselt worden sind, was sind das für Leute, die da entfesselt werden? Wenn wir mal von diesen 20% Antidemokraten ausgehen, die im Grunde nicht für Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität sind und für eine rechtsstaatliche, demokratische Struktur, die was anderes wollen, gefühlt oder nicht gefühlt, wodurch werden die denn entfesselt? Wir haben ja in Amerika eine starke Ungleichheit. Wir haben die ländliche Situation, wir haben die intellektuellen Zentren, wo man sagt, da sind ja in den Großstädten ganz andere Verhältnisse. Sind das die großen Unterschiede, die große Kluft oder was ist das? Was
sind die? Ja, man kann ja nicht einfach sagen, die Dummen leben auf dem Lande und die Klugen in den Städten. Das würde ich zurückweisen, denn in Chemnitz waren viele aus dem sozusagen Milieu schon daraus. Mhm. Also insofern, ich würde wie gesagt erstmal darauf hinweisen, was zu wenig gesehen wird. Heute gibt es andere Formen der Organisation, der Mobilität. Und es gibt andere Möglichkeiten auch für Verwirrte, für wenig nachdenkliche Menschen, gemeinsam zu kommunizieren und das Gefühl zu entwickeln, ich bin nicht allein. Mhm. Also nicht nur ich bin komisch, sondern es gibt viele komische. Und wenn wir alle, da können wir nicht komisch sein, wir sind das Volk. Das heißt, ein kleines Häuflein der Leute, ich meine, wir müssen ja davon ausgehen, Chemnitz sind, ich glaube, die zählen 250.000 Einwohner, also sind etwas größer als Erfurt. Es ging immer um ein paar Tausend von denen. Es sind viele auch aus dem Bundesgebiet insgesamt angereist bei den Rechtsradikalen. Trotzdem, sage ich mal, haben die jetzt das Gefühl, ja, wir sind etwas. Und wenn nicht dagegen gehalten wird, ich weiß ja nicht, wie heute das Konzert verläuft, also mit den Toten Hosen und den Kraftklub und den anderen Leuten, da gibt es ja schon wieder Auseinandersetzungen, ob Kraftklub nun für einen konservativen Politiker überhaupt annehmbar ist oder nicht. Also das heißt also, ja, da können wir nur mal warme Luft hier fürs Mikrofon blasen. Aber das ist natürlich eine Diskussion, die in Sachsen schon immer geführt wird. Es gibt ja keinen rechtsradikalen Vorfall, einschließlich NSU, wo nicht ein CDU oder ein Regierungspolitiker in Sachsen sagt, Linksradikalismus und Rechtsradikalismus. Wir haben im Augenblick natürlich auch verwirrte Linksradikale, das ist gar keine Frage, nur das ist das nicht das Problem von Deutschland. Das Problem von Deutschland haben wir in Chemnitz gesehen, wo das ist. Das heißt, diese Leute sind heute viel stärker in der Lage, trotz der Wirrnis, die in ihren Köpfen herrscht und vor allem Vorurteilen. Ja, also wenn Sie heute eine Partei gründen wollen, ich habe Ihnen das gerade skizziert im Westen, Sie brauchen nur die Vorurteile zu bedienen. Und sie finden 10%, ich meine, sag ich mal, wenn so eine Partei, Pro-West-Partei mit 10% einzieht in den Bundestag, ist vollkommen klar, dass keine Koalitionsbildung ohne sie dann möglich ist. Das heißt, sie wird die Prozente von CDU und SPD holen vor allem. Ja? Das heißt, dann sitzen sie in dieser Regierung und können dann Pro-West natürlich 3-4 Sachen bedienen. Sie sagen, der Solidarzuschlag, den wir alle zahlen, der wird eingefroren auf Länderebene. Das heißt, die Nordrhein-Westfalen nehmen ihr Geld für sich. Und die Ostdeutschen, die in Erfurt oder in Chemnitz arbeiten, die können ihren Solidarzuschlag für sich nehmen. Ja? Das heißt, am Ende werden wir sehen, dass wieder Milliarden fehlen, die hierher transferiert werden. Ich will nur sagen, mit Vorurteilen lässt sich heute sehr schnell mobilisieren, sehr schnell Politik machen. Die AfD ist vermutlich noch nicht das Ende, wenngleich wir die AfD im Prozess sehen müssen. Sie hat sich ja völlig verändert und geschält. Das heißt, die von Henkel und von Lucke irgendwann erdachte AfD als konservativ-liberale Partei existiert ja nicht mehr. Es ist eine nationalistisch-völkische bis ins rechtsradikale abgleitende Partei in Ostdeutschland. Und da sitzen wir mittendrin, weil die Thüringer AfD höchstwahrscheinlich der radikalste Teil dieser Partei ist. Insofern ist für uns die Diskussion Verfassungsschutz ja kontrollieren und beobachten oder nein, eine sehr wichtige, weil wenn es gemacht wird, dann wird es höchstwahrscheinlich in Thüringen zu machen sein.
Mal sehen, wie die Wahlen 2019 ausgehen. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, über den wir auch...
Also die Landtagswahlen meinen Sie jetzt?
Ich rede von den Landtagswahlen in Thüringen. Der Wahltermin ist ja relevant, ist er nicht relevant? Muss man über Wahltermine sprechen oder hat es doch schon Einfluss, wann wer wohin geht und wie mobilisieren kann?
Also ich, aus meiner Erfahrung als politischer Beobachter, der das auch professionell gemacht hat, glaube ich schon, dass der Termin nicht ganz unwichtig ist. Ich persönlich würde immer dafür plädieren, kurz nach den Ferien, weil dort die Stimmungslage viel entspannter ist. Die Menschen kommen zurück, das fängt ein bisschen Arbeit, dann quatscht man noch ein bisschen, wo war man in Mallorca, der andere war da, der andere war da, der andere hat seine Oma besucht oder was auch immer. Da wird Kuchen serviert und ein bisschen Kaffee getrunken. Also das heißt, die Atmosphäre überall in den Behörden, in Betrieben, in Firmen ist eine etwas andere in dieser Situation, als wenn Sie wie draußen, wenn Sie jetzt rausschauen, diesen Regen sehen und das Ganze 14 Tage lang im November dauert oder im Oktober und dann die Leute zu einer Wahl gerne gebeten werden. Also ich, wenn Sie mich gefragt hätten, hätte er für so eine Variante plädiert, was ja auch Brandenburg und Sachsen, ja, oder wer auch immer, ja, glaube ich, nächstes Jahr auch machen. Die machen das im September. Und die Idee, das im Oktober sehr spät zu machen, mag auch Argumente haben für Rot-Rot-Grün. Im Augenblick hat Rot-Rot-Grün keine Chance zu einer Neuauflage. Ein Jahr ist lang, aber drum muss man sagen. Es können alle Fehler machen. Schauen Sie, die CDU in Thüringen hat auch ihre Probleme und hat sie sich künstlich geschaffen. Ja, und wenn es gelingt, auch untereinander sich noch so zu behaken, dass am Ende die CDU als Ganze Schaden nimmt, was ja immer der Fall ist, wenn man sich behakt, haben Sie das bei Seehofer und Merkel ja sehen können, dann sind plötzlich die Chancen wieder für andere da. Nicht nur für Herrn Höcke, sondern auch für andere. Aber die Idee, bis zuletzt zu regieren und vielleicht noch irgendetwas zu beschließen, was dann auch über den Tag hinausreicht, mag, sagen wir, verlockend sein. Ich glaube, die andere Variante wäre für die Gesamtentwicklung Thüringens, und die steht an erster Stelle, nicht die Parteien, sondern das Land, die wäre meiner Meinung nach vernünftiger, etwas früher zu machen. Man kann natürlich hoffen, dass in Brandenburg oder in Sachsen etwas passiert, wo sie dann hinterher sagen können, ja, da müssen wir jetzt drauf reagieren, da können wir noch drauf reagieren, aber das ist sehr schwer.
Oder wie relevant ist es, wer in Thüringen regiert? Ist ja nun nicht allzu viel zu entscheiden. Ein paar strukturelle Dinge schon. Medienbildung ist Ländersache, aber es ist ja auch die Frage des Geldes und der Zuweisung. Welche Rolle spielt das für die Stimmung in Thüringen, wer regiert?
Das ist auf den ersten Blick, wenn wir die 30 Jahre zurückblicken, gar nicht so überragend wichtig, weil man sieht, 90% der Dinge sind mehr oder weniger festgelegt, weil die gesetzlich festgelegt werden oder von der Verteilung her feststehen. Gleichzeitig bewegt sich so etwas nur in einem Kontext, wo alle mehr oder weniger der Meinung sind, wir müssen uns zivilisiert bewegen. Dann funktioniert das. Wenn Sie aber eine politische Kraft haben, schauen Sie nach Italien, wo ein Rechtsextremist und ein Populist zusammen die Regierung führen. Plötzlich machen die Dinge, wo man sagt, hallo, ihr müsst doch wenigstens bis 4 zählen können. Italien ist nach Griechenland das verschuldetste Land mit den schwersten Finanzen, mit den schwersten Situationen, im Gegensatz zu Spanien, Irland, die sich alle schon mehr oder weniger gerettet haben. Das heißt, unvorsichtige, dumme Entscheidungen, auch im ökonomischen Bereich oder in anderen Bereichen, können sehr schnell durchschlagen. Wir sehen es in der ganzen Welt im Augenblick, wie die Währung purzeln, wie die Türkei taumelt, wie Argentinien in Schwierigkeiten gerät, alles, was mit Trump natürlich zu tun hat, die ganze Geschichte. Und so kann es auch schnell passieren, dass wenn jemand auf Landesebene sagt, das interessiert mich jetzt nicht. Also wenn die Staatsanwaltschaft gegen einen Innenminister in Italien ermittelt, sagt, das interessiert mich gar nicht. Ja, wenn die sich außerhalb des Konsenses bewegen, der normalerweise dieses Land stabil, stark und erfolgreich hält, dann können Sie natürlich auch auf Landesebene Unsinn machen, jede Menge. Und Sie können auch das Land durcheinander rütteln und Sie können das Land auch nach unten drücken. Das ist gar keine Frage. Meistens haben es dann die aufzuräumen, die hinterher kommen. Wir haben ja in Amerika diese schöne Situation. Der George W. Bush, der jetzt auch bei McCain geredet hat, der steigt ja plötzlich im Nachhinein zu Intellektuellen auf. Ja, früher hat man den für den größten Dödel gehalten, der je in Amerika Präsident gewesen ist. Nach Trump, also ist das alles sozusagen vergessen. Der ist ja fast eine hochgeistige Angelegenheit inzwischen. Der hat eine desolate, schlechte Wirtschaftslage dem Obama hinterlassen. In der ersten Zeit, seine ersten 4 Jahre, hat er zu tun, da überhaupt da immer wieder am Boden reinzukriegen. Die Finanzkrise, alles, was damit zusammenhängt. Er hat versucht, das ein bisschen zu kontrollieren, zu koordinieren. Und der Trump fährt heute die Ernte ein, ja? Das ist die einfache Situation und geht überall spazieren und sagt, ein Jahr Trump und schon oder anderthalb Jahre Trump, schon geht alles wie geschmiert. Das heißt, so einfach ist manchmal Politik und da draußen gibt es genug Leute, auch bei uns, die gerne sowas glauben. Das heißt also, auch die Tatsache, dass man ein Land niederwirtschaftet, heißt noch lange nicht, dass diejenigen, die das machen, auch dafür bestraft werden von den Wählern. Schauen Sie in die Türkei, Erdogan. Der Niedergang ist ja von ihm verursacht, ganz persönlich, ja. Und die Leute wählen ihn trotzdem, weil sie sagen, irgendwann in der Vergangenheit hat er seine Verdienste gehabt.
Wenn man jetzt nach Amerika schaut, Sie haben gesagt, die sind schon so weit, nicht im positiven Sinne.
Das ist wie
Sinne.
Mit der Sowjetunion, ja. Die sind uns einen Schritt weiter. Ja, also man zu Ostzeiten fuhr man dann in die Sowjetunion, da hieß es, die sind schon beim kommunistischen Aufbau. Und dann ging man in ein Geschäft, da gab es gar nichts, noch nicht mal Mäuse. Ja, und sagt sie, das ist jetzt schon der Fortschritt, so wird es das werden. Und Amerika ist in einer ähnlichen Situation, die sind uns einen Schritt weiter. Jetzt.
Was können wir lernen aus den Fehlern, die Amerikaner gerade machen oder gemacht haben, was jetzt das gesellschaftliche System, das politische System betrifft? Können wir da rüber schauen und sagen, so wollen wir es nicht haben oder das ist vielleicht so sogar gut?
Also natürlich kann man immer gehässig sagen, wir bauen darauf, dass der Konflikt an irgendeiner Stelle so knallt, dass jeder einsieht, dass das Unsinn ist, wenn man so vorgeht. Aber so weit ist es nicht. Und Amerika ist mit der Strategie, sich jeden Einzelnen vorzuknüpfen. Das heißt also, die geballte Kraft, die dagegenüber steht, deswegen hasst ja Trump auch die Europäische Union so. Er kann sich die Länder nicht einzeln herausgreifen. Sie können sich vorstellen, wenn das nicht der Fall wäre, würde sie alle und als Letzte die Deutschen nehmen, nachdem die Deutschen isoliert und alleine stehen. Also wir sollten alles daran setzen, das nicht zu tun. Aber wir haben eben eine fünfte Kolonne bei uns im Inneren des Landes, die das auch betreibt.
Erklären Sie doch mal, was fünfte Kolonne ist und was
fünfte
das bedeutet.
Fünfte Kolonne ist, wir haben ja alle gut Geschichte gelernt. Das ist aus dem Spanischen Bürgerkrieg heraus. Das sind diejenigen, die die Republik gestürzt haben. Das heißt, innerhalb des Landes diesen Putsch durchgeführt haben. Also im Rücken stehen und in den Rücken derer schießen, die für das Gute einstehen. Die fünfte Kolonne gibt es immer wieder in der Politik und insofern sage ich jetzt mal, ist es so, dass zum Beispiel AfD eindeutig mit ihrer ganzen Programmatik darauf abzielt, Deutschland dort, wo es stark ist, schwach zu machen. Ja, also in der Wirtschaft, im Euroraum, in der, sage ich mal, Vernetzung in der Welt. Wir sind Außenhändler. Das heißt, wir profitieren sehr stark davon, dass wir Waren nach außen verkaufen. Wenn wir das rückgängig machen, den Euro beispielsweise, werden wir große Verluste erleben, wird viel Wohlstand verloren gehen und die Ersten, die arbeitslos werden, werden die Ossis sein. Das ist eindeutig. Ja, sagen wir, brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Aber die Menschen wollen das nicht glauben. Sie wünschen sich etwas und projizieren auf diese Leute diese Hoffnung. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, die da befragt worden sind in Chemnitz, die da mitgelaufen sind, das sind ja wieder Mitläufer in Größenordnung, wie es schon einmal in der deutschen Geschichte der Fall gewesen ist, dass die tatsächlich den Ernst der Lage verstehen und dass man sie auch überzeugen kann. Das glaube ich nicht. Man muss zum Teil sehr listig und sehr trickreich vorgehen, schauen, wo persönlich auch die Dinge schieflaufen bei dieser Konkurrenz dieser Art. Sie müssen sich aber vorstellen, die großen Demonstrationen der Rechtsextremen mit der AfD zusammen entzünden sich an einem Fall, wo ein Bursche, der in jeder Hinsicht, sage ich mal, Migrationsmerkmale aufweist, sein Vater ist Kubaner, er ist mehr links in der Einstellung, das heißt jemand, der auch auf der Straße sichtbar nicht jetzt der arische, blonde, blauäugige Typ ist, sondern natürlich ein südländischer Typ, wenn der Vater Kubaner war, ist das ganz verständlich, also schön, ja, sage ich mal. Das heißt, es ist ja fast Ironie, dass so ein Fall, dass jemand, der, wenn Sie ihn persönlich heute noch fragen können, sagen wir, auf keinen Fall, für mich, ihr nicht, ja, ihr demonstriert nicht in meinem Namen, ja, dass die den nehmen, einen Anti-Helden aus ihrer Sicht, den stilisieren und es spielt gar keine Rolle. Das heißt, die Projektion ist entscheidend, die Vorurteile sind entscheidend und dieser Fall hat gefehlt und er zeigt, und deswegen ist Chemnitz so auch in dieser schweren Situation, in der Osten insgesamt und Sachsen im Besonderen, es gibt mehrere tragische Fälle gleicher Art im Westen, Freiburg erinnere ich nur daran, wo diese jungen Mädchen vergewaltigt und umgebracht worden ist, wo es ein Asylbewerber war, den man auch hätte abschieben können. Dort hat die Bürgerschaft eindeutig alle Versuche der Nazis und der Rechtsextremen, das für sich zu vereinen, abgewehrt. Da sind viele gekommen, vom Sofa aufgestanden und gesagt, wir lassen uns das hier in der Stadt nicht aufdrücken. In Chemnitz gab es keinen Widerstand, da sind die Dummen und die anderen zusammen marschiert. Und jetzt hat Chemnitz dieses Problem und empört sich darüber, wieso sind wir plötzlich in einer rechten Ecke. Ja, in der rechten Ecke seid ihr, weil ihr nicht dafür gesorgt habt, dass eure Stube reinbleibt. Und deswegen bin ich auch der Meinung, Erfurt ist mindestens genauso gefährdet, wenn wir leichtsinnig genug sind, Hotspots zuzulassen, wo sich die Truppen vereinigen, saufen, zum Teil, sagen wir, diesen Hintergrund bilden für eine Konfliktsituation, in der tatsächlich so etwas möglich ist. Und wir gleichzeitig auch einfach so tun, als ob es selbstverständlich wäre, dass erwachsene, junge Männer, die zu uns gekommen sind, die vorgeben, sie wollen hier arbeiten, den ganzen Tag auf dem Anger rumlungern können, mit ihrem Handy spielen, beim Friseur sind. Das heißt, da muss auch so eine Art ABM, wie es in den 90er Jahren in der DDR sofort geschaffen werden, dass die jeden Tag was zu tun haben. Und wir schauen auch mal, wer will überhaupt arbeiten. Ein Teil von denen will er vielleicht gar nicht arbeiten, sage ich mal. Und dann muss er eben halt nach Hause gehen. Wenn wir weiterhin zuschauen, dass das so ist, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Konflikte passieren, nicht nur vor der Disco, sondern direkt auf der Straße.
Mhm. Ich würde gerne mal in den Balkan gehen, weil es ist in Europa was relativ nah dran ist. Es war der letzte Krieg, den wir in Europa erlebt haben.
Wir haben in der Ukraine einen Krieg jetzt, der läuft noch.
Stimmt, ja, okay.
Ist auch Europa.
Aber das
ist jetzt der penible Außenpolitiker, der in mir noch steckt.
Sie haben dafür natürlich völlig recht. Ich habe eine persönliche Verbindung dahin und jedes Mal, wenn mal das Gespräch wieder drauf kommt, dann sagt mein Freund und Kollege, Er hätte nie gedacht, dass in diesem Land, in Jugoslawien, dass sowas möglich ist, dass so ein Krieg ausbricht, wenn Leute friedlich zusammengelegt haben. Und dann ging alles sehr schnell. Natürlich war der wirtschaftliche Niedergang relativ schnell. Man kann die Situation auch nicht vergleichen. Aber mit einem Schlag hauen sich die Leute die Köpfe ein. Es passieren die brutalsten Dinge mitten in Europa. Und das vor knapp 30 Jahren. Das ist... Wäre sowas in Europa wieder denkbar, wenn der wirtschaftliche Niedergang so stark ist und die Leute tatsächlich eine Art von Angst und Frust haben? Oder ist das, sind wir zivilisatorisch so weit, dass das nie wieder passiert?
Also ich bin im Grunde im Kern ein optimistischer Mensch, aber auch Realist dabei, jederzeit auch in Deutschland. Der Kulturhumus, der obendrauf liegt, ist sehr dünn. Das heißt, wir müssen nur eine bestimmte Situation schaffen. Tatsächlich, Sie haben ja gesehen, eine tragische Geschichte aus Chemnitz in der Nacht passiert. Wir wissen ja noch nicht mal die Details, wie das passiert ist. Da wird ein junger Mann erstochen. Führt dazu, dass unabhängig davon, was das für ein junger Mann ist, dass der überhaupt nicht in das Klischee passt, der Rechtsradikalen, dass der gebraucht wird dafür, um eine große Geschichte deutschlandweit hochzuziehen. Wenn das noch emotional stärker auszuschlachten ist, schlachten die das aus. Das heißt, sie können auch sehr schnell Übergriffe, die haben ja diese pogromähnlichen Szenen ja gesehen, die gibt es ja im YouTube zu sehen. Das heißt also, es gibt genug ein Potenzial und sie brauchen für Umstürze nicht 100% der Bevölkerung, auch nicht 80, auch nicht 60. Wenn ich an den Fall der Mauer denke, vor 30 Jahren.
Der ist zu Hause geblieben.
Absolut, die hat bei ARD und ZDF, damals der berühmte Spruch, sitzen sie in der ersten Reihe, die haben zugeschaut. Da hat die Berichterstattung natürlich in ARD und ZDF dazu geführt, dass die Menschen gemerkt haben, was in Leipzig überhaupt passiert. Ohne diesen Bildern wäre das auch damals nicht so schnell gekommen. Aber die großen Leistung, die damals ARD und ZDF für uns alle hier gebracht haben, dass die heute schon vergessen ist im Osten und hier am meisten gemeckert wird auf die Öffentlich-Rechtlichen, finde ich unverschämt und geschichtsvergessen. Weil die Berichterstattung darüber uns überhaupt, sagen wir mal, Klarheit gegeben hat, was in Leipzig, was in Berlin, was in Dresden passiert zu dieser Zeit. Das heißt also, jederzeit ist es in der Lage, das hochzupushen. Und wenn wir noch so unprofessionell vorgehen, wie das in Chemnitz der Fall gewesen ist, wo die Polizei sagt, ja, so viele werden es nicht werden, es sind mehr. Beim nächsten Mal werden wir es wissen, dass wir lieber ein paar mehr Polizisten haben, damit wir beruhigen können in dieser Situation, dafür sorgen können, dass einfach die Exzesse ausbleiben, weil genug Polizei führt auch zur Abschreckung. Wenn wir das alles nicht professionell genug weiter aufziehen, ist das jederzeit möglich. Also in Deutschland auch. Und dann sind das, wenn ich wie gesagt an die Wende denke, waren es vielleicht 5% der Bevölkerung, die das aktiv betrieben haben. Das ist schon sehr hoch geschätzt. Wenn die Stimmungslage so ist, dass die Mehrheit, das war ja in der DDR der Fall, ist, nichts dagegen getan hat, sondern eher sympathisiert hat damit, dann kippt das einfach. Und es gibt da draußen sehr viele Unvernünftige, die wissen nicht, woher der Wohlstand in diesem Land kommt. Und der Wohlstand kommt bei ihnen auch nicht so an, dass sie sagen, ich bin halbwegs vernünftig unterwegs. Ja, wir haben ja Regionen in Südthüringen, die sind Vollbeschäftigung im Prinzip. Ja, die stellen jetzt zum Teil Flüchtlinge jede Menge ein, in Spitzenbetrieben, Zulieferern für Elektronik, für Medizintechnik, für Automobilindustrie. Die suchen hier händeringend. Also die Probleme sind ja sichtbar vor uns. Ja, aber wir beschäftigen uns über lange Zeiträume hinweg mit etwas, was uns aufs Auge gedrückt wird. Und ich glaube, die AfD macht es sehr professionell.
Wenn man sich die Zahlen anschaut, intuitiv, das wäre ein Thema, es ist bewusst strategisch.
Naja gut, also ich sag mal, ein Gauland ist ein alter CDU-Mann, Apparatschik in jeder Hinsicht. Das heißt, der kennt den politischen Betrieb, der weiß auch, was eine Provokation ist. Das heißt, er hat abgeschlossen offensichtlich, ich glaube, es gibt keinen bürgerlichen Kontext, der ihn noch, sagen wir mal, duldet als ganz normalen Mensch. Ich weiß nicht, wie sein Freundeskreis geschrumpft ist. Ich höre nur von einigen, die auch ihn kannten, noch aus den Potsdamer Zeiten. Der war ja selbst Lügenpresse viele, viele Jahre. Ja, Geschäftsführer im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Potsdam, der Regionalzeitung, also praktisch die Thüringer Allgemeine oder das Volk, je nachdem, welche Generation uns gerade hier zuhört, die in Potsdam erscheint. Also der hat selbstverständlich, kennt er den ganzen Betrieb und bezieht auch in Ostsachsen, würde man sagen, eine ordentliche Parteirente. In jeder Hinsicht, er war ja Staatsbediensteter und alles sowas. Und der kennt das Ganze und der hat abgeschlossen. Höchstwahrscheinlich, vermute ich mal, sind viele, die immer sagen, die gebe ich ja nicht mal mehr die Hand. Ja, also zur Begrüßung, weil du einer da bist, die den Weg bereiten für ganz andere noch. Ja. So, Da glaube ich schon, dass ein großes Maß an Bewusstheit da ist, die Provokation eingespielt wird. Das heißt also hinterher zu sagen, ach, ich habe das ja mit dem Vogelschiss ja nicht ganz so gemeint, das haben die missverstanden. Also fast jeden Tag hat man ja diese Entschuldigung und die praktisch dann auch in eine ganz andere Politik münden. Schauen Sie dieses Beispiel. Es gab ja einen Beschluss dieser Partei, dass man bei der Pegida aufgrund ihres rassistischen Kerns nicht zusammengeht. Das ist von Höcke und von den anderen schon von Anfang an torpediert worden. Und jetzt zeigen sie sich ganz offen mit ihnen und ich vermute mal mit dem Blick auf die Wahl in Sachsen vor allem, in Thüringen, wird dieser Zusammenschluss direkt sein. Das heißt, die Pegida ist eine Vorfeldorganisation, eine Radikale von der AfD. Das heißt, in dieser Situation, glaube ich, passiert das nicht spontan, sondern sehr bewusst. Und da auch die Journalisten, die Redaktionen, verschiedene, ob Rundfunk oder Zeitung, sich relativ einfach austricksen lassen. Ja, also sie sind sehr schlicht in ihrer Auffassung oftmals. Dann passiert das in einer geballten Ladung, dass die Leute denken, diese Themen, die nach vorne bringen, das sind wirklich unsere wichtigsten Themen. Während im Osten natürlich die Altersarmut, für die keiner von diesen Leuten auch nur einen geringen Ansatz hat der Lösung, das wichtigste Thema ist. Oder schauen Sie mal, wir haben uns ganz kurz mal da am Rande unterhalten, niemand wollte darüber groß reden. Die Misshandlung von Kindern hat in Thüringen 10% zugenommen. Also schrecklich. Das sind ja Kinder. Ich meine, wir haben jeder in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft selbst Kinder. Sag ich mal, da werden Kinder immer mehr misshandelt von guten deutschen Männern, gute deutsche Kinder. Und niemand interessiert das scheinbar. Aber wenn irgendwo am Anger sich zwei prügeln, ja, da sind wir schnell dabei, wenn es mehrere Nationalitäten verwickelt sind, dann ist es ein großes Thema, jedes Mal mitzuteilen, jedes Mal sich damit zu beschäftigen. Ja. Mhm. Ich würde ja mal gerne hören, was in Sommer da die zwei Angler, ob da auch ein Migrationshintergrund war, die sich gegenseitig mit einer Axt bearbeitet haben.
Ja. Kommen wir nochmal zur abschließenden Faktenresistenz. Ich habe jetzt schon die ganze Zeit die Telefon ignoriert. Wollen wir
ja, das ist schön, wenn Sie jemanden, dürfen wir auf keinen Fall machen. Wir sind eine demokratische Organisation.
Dann nehmen Sie mal, stellen Sie mal Kopfhörer auf und dann gucken wir mal, was da jetzt los ist. Radio Frei, mit wem spreche ich? Aufgelegt. Naja, haben wir so lange gewartet. Naja, tut mir leid, Herr Lochthofen. Ich hab jetzt verplaudert und hab's nicht aufs Telefon geschaut. Das tut mir sehr leid. Nochmal zur Faktenresistenz.
Ein lieber kleiner, netter Sender, der kann das noch machen.
Ja, genau. Zur Faktenresistenz und zur irrationalen Entscheidung. Das ist eigentlich bekannt und klar, dass wir dringend Zuwanderung brauchen. Dann stehen wir irgendwann allein da. Diesen Wohlstand, diese Form, selbst die gesellschaftliche Organisation, die einfachste Infrastruktur, lässt sich nicht mehr halten in den nächsten 10 bis 20 Jahren, wenn es keine Zuwanderung braucht, organisierte Zuwanderung. Trotzdem haben die Leute Angst und treffen irrationale Entscheidungen. Man kann das ja in Großbritannien genauso sehen. Die schaufeln sich das eigene Grab, treffen Entscheidungen, die sie im Grunde ausschließen, die sie entmündigen, die sie in die Steinzeit zurückbomben. Warum treffen Menschen, obwohl sie andere Fakten haben können, irrationale Entscheidungen? Frage ich Sie jetzt mal als Psychologe.
Ja, der Mensch ist ja, ich bin kein Psychologe, ich bin Journalist und das ist natürlich ein Unterschied, ein gewaltiger. Da müssen Sie wirklich mal einen Psychologen holen, der das macht. Also ich habe das Gefühl, erstens, sehr viele Menschen sind von ihren Vorurteilen getrieben und können, sag ich mal jetzt, eine fundierte Meinung von einem Vorurteil, das man hat, selbst nicht unterscheiden. Dann sind sie vom Wunschdenken sehr stark getrieben. Und drittens, sie haben sehr viel wenig Wissen dafür, dass sie eine Entscheidung treffen können. Ja, das heißt, sie sind überfordert, wenn man ihnen etwas erzählt. Sie wollen auch, wenn die Fakten ganz anders sind, gar nicht zuhören, weil das kompliziert ist, es ist anstrengend. Also man hat es auch dann gerne, es gibt einen Teil der Bevölkerung, der hat gerne, dass die Entscheidung einem abgenommen wird. Ja, das war ja in der DDR für viele auch sympathisch. Du kriegtest genau vorgesetzt, was Meinung zu sein hat. Und wenn du anderer Meinung warst, wusstest du auch, dass du anderer Meinung bist. Heutzutage ist das relativ offen. Ja, deswegen sind ja die Menschen in Chemnitz zum Teil, die an diesen Demonstrationen teilgenommen, empört, dass man sagt, ihr seid Rechtsradikale, wenn ihr mit jemandem zusammensteht, der einen Hitlergruß zeigt. Ja, wieso? Ich habe das doch gar nicht gemacht und dass der das macht, das konnte ich gar nicht an. Nein, das weiß jeder, der sich mit den Fakten beschäftigt, dass das so ist bei diesen Gruppierungen, also bei den Hooligans, bei bestimmten Organisationen, Dritter Weg und so weiter, wie die alle heißen. So, wenn die alle dabei sind, gehe ich da nicht hin. Ich suche als sogenannter normaler Bürger mir eine andere Plattform, wenn ich nicht mit den Parteien zusammen gehen will. So, wenn die Kirchen aufrufen, gehen nur 1000 Leute hin, obwohl es neutral ist. Da werden wieder ein Teil, viele im Osten sagen, ja, was habe ich mit der Kirche zu tun und so weiter. Ja, meine Lieben, 1989 waren es die Kirchen, die das formiert haben. Das hat auch mitgelaufen mit der Kerze. Plötzlich habt ihr alle eine Kerze zu Hause gehabt, wenn ihr mitgegangen seid. Ja, ich will nur sagen, die Menschen sind an dieser Situation sehr gerne damit beschäftigt, anderen die Schuld für etwas zuzuschieben, sich selbst in einem besseren Licht zu zeigen. Und das kann man natürlich politisch ausnutzen. Das heißt also, Sie müssen heutzutage, nachdem die Maßstäbe für Wahrheit, Fakten und Lüge sehr runtergezogen worden sind, durch den amerikanischen Wahlkampf und natürlich auch durch das, was ja auch in Deutschland zum Teil passiert, können Sie heute mit dicken Lügen Politik machen. Sie müssen sich nur nicht schämen, das müssen Sie glaubhaft machen, ja. Also wie Herr Gauland sagt, ich habe mich nur versprochen, ja. Und schon läuft die Sache, deswegen sage ich Ihnen, also Herr Rose, kommen Sie, wir gehen beide in den Westen. Sie kommen groß raus, Sie werden von mir als Fraktionsvorsitzender einer großen Fraktion im Bundestag. Sie sind für den Rest Ihres Lebens versorgt, Sie kriegen eine schöne Pension, Sie müssen sich nicht mehr kümmern, Sie können rumreisen in der Welt. Schauen Sie mal diese Europaabgeordneten, die eigentlich Europa abschaffen wollen, von der AfD, von anderen extremen Parteien. Wie wunderbar die in Brüssel leben alle von dem Geld. Ich sage Ihnen auch gleich, Sie können auch nach Brüssel dann gehen in Europa. Die haben die viel besseren Köche als in Deutschland.
Ist das so?
Ja, ja. Das muss man eben wirklich lassen. Die Franzosen, die Belgier verstehen was davon.
Dann gehen wir mal dahin, wo die Küche angeblich nicht so gut ist, obwohl ich da in Schottland andere Erfahrungen gemacht habe.
Schottland ist was anderes. Das ist nicht Brüssel.
Aber ich wollte eigentlich nach Großbritannien gehen.
Und Fish and Chips ist natürlich ein Beitrag für die Weltküche, aber der sehr überschaubar ist.
Naja, es gibt auch leckere Sachen. Weil, wie auch immer, die Briten fahren vor die Wand, haben Sie mal gesagt. Und da kommen wir zurück zu den irrationalen Entscheidungen der Brexit. War das, haben die Menschen jetzt auf Basis von Lügen, Falschinformationen oder verzerrter Darstellung getroffen, die Entscheidung aus der Europäischen Union auszusteigen?
Also ich würde mal sagen, ein Großteil derer, die da so gestimmt haben, hätten in jedem Fall, egal was sie ihnen erzählt hätten, gestimmt, weil sie eine Kanalisierung für ihren Frust hatten. Das heißt also, ihnen gefiel vieles im Leben nicht, viele Entscheidungen nicht, und das war ein schöner Fall, um zu sagen, jetzt endlich mal total dagegen sein.
Aber wussten Sie, dass es Selbstzerstörung
ist? Nein, das überblicken die gar nicht. Das ist ja das Interessante an der Demokratie, auch ein Dummkopf darf wählen gehen. Das ist auch das Gefährliche daran. Ja, in Amerika sehen wir es ja auch, dass Leute gegen die eigenen Interessen wählen gehen. Mhm. In Osten ist ja nicht anders. Das heißt, wir müssen uns eigentlich, schauen Sie mal, die SPD hat durchgesetzt, dass es einen Mindestlohn gibt. Normalerweise müssen wir sagen, im Osten haben die am meisten profitiert davon. Es geht ja keiner hin und sagt der SPD Dankeschön. Und sie gehen zur AfD und sagen, wir wollen was auch immer. Ja, ich will nur deutlich machen, also dass Menschen irrational und an Fakten sich nicht halten. Und in Großbritannien kam noch dazu, es ging ja am Ende um 4 oder 5% plus minus. Durch direkte, brutale Lügen lassen sich Menschen auch einwickeln, weil sie gar nicht glauben aus ihrem privaten Erlebnis heraus, dass jemand so direkt lügen kann. Also zu sagen, wir werden bei den Sozialleistungen sparen und hunderte Millionen, die wir ausgeben heute, für uns haben, die ja nicht stimmen. Offensichtlich, das weiß heute jeder, ja? Ich glaube, bei Donald Trump hat die New York Times nachgezählt, irgendwie 700 oder wie viele Lügen es waren in dieser Zeit, in der er regiert. Das heißt, das direkte, brutale Lügen halten viele Menschen, weil es im Privaten so unanständig wäre und sie die Erfahrung nicht haben, gar nicht für möglich. Das heißt, sie folgen dem einfach. Und hinterher, wo das passiert ist, oder passiert, im Augenblick fahren sie ja vor die Wand. Das heißt also, das kann auch bei uns durchaus viele Menschen verführen, Leuten zu folgen,
Es ist erstmal schön, jemandem zu vertrauen, wenn ich ihn treffe, ich vertraue ihm erstmal, solange er es nicht missbraucht und nicht so misstrauisch und sofort alles zu hinterfragen. Zweifel ist eine wichtige Sache.
Nein, das ist ja kein Misstrauen, das ist ja mit dem Thema beschäftigen. Das heißt, für viele Menschen sind die Antworten, die logisch sind, die mit Fakten gestützt sind, zu kompliziert, schwer für sie einfach geistig zu verfolgen. Sehen Sie, die Menschen durchlaufen zwar alle hier die Schule, aber sie schließen sie eben halt sehr unterschiedlich ab und haben sehr, sehr unterschiedliche Verhältnisse. Selbst im Privaten widerspricht man ja dem offensichtlichen Unsinn ungern, weil es peinlich ist. Ja, also wenn der Schwager oder wer auch immer irgendwelchen Unsinn erzählt oder AfD-Wähler ist und möglicherweise...
Überlegen Sie, was Sie jetzt sagen.
Bei mir in der Familie ist okay, aber sag ich mal, ich habe jetzt Bekannte, da ist der Schwager plötzlich, mit fast 80 Jahren, sagt er am Kaffeetisch, dass die Juden an allem schuld sind. Da sagst du dir, was ist in diesem Hirn eigentlich los und wo war der die ganze Zeit? Ist der jetzt nur alterssenil? Und stur? Oder hing das die ganze Zeit, mal die Klappe gehalten in der DDR, wenn du das gesagt hättest, sind die Zähne ausgeschlagen bei der Stasi oder in Bautzen oder wo auch immer. Heute kann man da eben alles sagen, du kriegst deine Rente weiterhin. Es ist ja nicht so, dass du irgendwas zu befürchten hast. Das heißt also, diese Dummheit, die da drin steckt, die kommt schon jetzt langsam wieder raus. Man projiziert sie auf diese Projektionsfläche AfD, egal was die tun. Ja, also die können morgen Sodomie betreiben und jemanden auf offener Bühne erwürgen, wird sagen, nee, das ist alles Lügenpresse, das wissen wir nicht.
Ist es sind wirklich, gute. Also, ist
das ist leider, sagen wir leider
ist
so.
Ist es wirklich schon soweit? Ist es wirklich schon soweit, dass es so schlimm es sein kann?
Es ist nie anders gewesen in der Geschichte. Ja, ich kann ja jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung machen, am Mittwochabend im Haus Dachröden 19 Uhr ein Gespräch mit einer sehr sachkundigen Kollegin, die lange Zeit für die Zeitung gearbeitet hat. Wir reden über den 30-jährigen Krieg, der ja auch jetzt sein Jubiläum hatte, sein trauriges. Sie hat ein sehr schönes Buch geschrieben. Das heißt, auch damals sind die Gründe, warum man die Bevölkerung Deutschlands auf ein Drittel dezimiert hat, nicht viel anders gewesen als heute. Die Menschen sind an einer bestimmten Stelle nicht alle viel klüger geworden.
Radio Frei, wer ist am Telefon?
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Polenz. Ich wollte nur ganz kurz ein Statement abgeben, weil es ist schon schwer erträglich, den Herrn Lochthofen so zuzuhören. Ja, das ist, sie sind eigentlich wirklich ein Bild für die Journalisten, die sich wirklich in die Tiefe überhaupt nicht auseinandersetzen wollen. Das Volk oder die Menschen grundsätzlich als dumm zu bezeichnen, ist so arrogant von ihnen. Schlimm, ganz einfach schlimm, wirklich, in der heutigen Zeit.
Was haben wir denn falsch gesagt? Was war denn falsch, was wir gesagt haben? Also von den Fakten her, jetzt nicht von den Stimmungen.
Also es geht um, dass die Leute ich beziehe mich hauptsächlich auf Chemnitz. Dass sie sagen, die Leute laufen mit, instrumentalisieren ein Halbkubaner für ihre Zwecke, obwohl er gar nicht in ihre arische, blauäugige Sachen reinpassen. Das ist so schlimm und so einfach von ihnen. Wenn sie sich mit Chemnitz auseinandersetzen, wissen sie auch, was da wirklich los ist. Und was ich wirklich nicht verstehe, also ich höre sehr oft Radio Frei, es wäre schön, wenn Ihnen gegenüber mal jemand sitzen würde, der in einer streitbaren Diskussion nicht nur Ihre Meinung abhört, sondern in einer reinen, freien Diskussion, Sie sich gegenüberstellen. Ich bin mit dem Auto unterwegs, ich bin jetzt extra rangefahren, weil mich das wirklich so emotional aufwühlt, wie Sie sich verhalten, Herr Lochthofen, wirklich verlaubt. Ist schlimm, ist ganz schlimm.
Aber Fakten haben Sie jetzt nicht. Sie haben jetzt nur Stimmung und Emotionen.
Nee, habe ich welche Fakten?
Ja, ich sage mal, es ist ja Fakt, dass der Mann, der da umgebracht worden ist, was eine tragische Geschichte ist, überhaupt nicht in das Raster passt derer, die da marschiert sind. Sie haben dann anschließend Menschen gejagt durch Chemnitz. Die haben Menschen durch Chemnitz gejagt, die genauso aussehen wie der Daniel H.
Woher wissen Sie das?
Ich habe sehr viele Verwandte in Chemnitz. Also ich kenne das. Ich kenne auch Leute, die an dem Tag, am Montag in Chemnitz mit dabei waren, meine ganzen Dinge. Das heißt, ich weiß es aus erster Hand, nicht aus Hörensagen.
Ich auch nicht aus Hörensagen. Dann empfehle ich allen Zuhörern, sich einfach mal in den Medien weiter zu informieren. Das ist ein Fake, dass Leute gejagt worden sind. Die Leute, die, wenn sie sich mit Chemnitzern unterhalten, da gibt es in YouTube sehr schöne Szenen, wo sich die Leute auch mit Journalisten auseinandersetzen. Da wissen sie, was die Leute bewegt, aber doch nicht ihre völkische Sache, was sie da rein interpretieren. Der Chemnitzer, ein Halbkubaner, war genauso ein Deutscher wie alle anderen, wie die Russen
das
auch.
Das Komische
ist nur ganz kurz, dann bin ich zu Ende. Das Komische ist, dass die Medien, und da bezeichne ich sie mit dazu, überhaupt nichts berichten, was ist mit den Kranken im Krankenhaus, die zwei anderen abgestorben sind. Es wird nichts zum Sachverhalt. Es gibt so viele andere, da wird von vornherein Vermutungen von den Journalisten geäußert.
Die Vermutung?
Hier wird einfach nur eine Informationssperre gemacht.
Informationssperre. Es ist als Gerücht entlarvt worden, dass da die Geschichte wegen einem Mädchen passiert ist. Das ist zum Beispiel ein Fake, der in Chemnitz sehr viel dazu beigetragen hat, dass die Leute da hingegangen sind, was wiederum nicht stimmte.
Herr Lochthofen,
in den Medien, von denen Sie reden.
Ja, ich rede nicht von den Medien. Ich bin wirklich da enttäuscht, wie Sie sich hier wirklich einer Sache so einfach und leicht machen. Es ist ein ganz sensibles Thema und ich wollte, das ist Emotion. Ich bin kein Profi-Journalist oder ich bin keiner, der aber ich muss jetzt einfach sagen, das, was Sie machen, ist genau das, was dann sicherlich irgendwann mal zu einer Radikalisierung oder die Leute in die rechte Hand spielt.
Also
eine arrogant, süffisant, lächelnd, das ist ganz schlimm. schlimm.
Also so.
Mein Name ist Rüdiger Polend.
Es ist sehr schön, dass Sie den Namen nennen, das finde ich erstmal anständig, ja. Aber die Zeit geht zu Ende, glaube ich. Herr
Polend, das nächste Mal reden wir weiter. Herr Polend, danke für den Anruf und Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Und Herr Polend, vielleicht kommen Sie ja mal in so eine Sendung. Wir können ja zusammen reden, wenn Sie wollen.
Auf jeden Fall. Herr Lochthofen, wir sind jetzt über die Zeit. Leider am Ende der Stunde haben die Leute angerufen.
Die Leute holen erstmal Schwung, ja.
Wir wiederholen das auf jeden Fall und es ist ja eine Zeit, wo sowas möglich sein muss, zu sprechen. Herr Lochthofen, ich bedanke mich fürs Gespräch und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
Dankeschön.
Tschüss.